Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, heute Morgen bei euch zu sein. Und ich freue mich darauf, über drei Verse gemeinsam mit euch nachzudenken, die das Thema beinhalten, über das wir gerade schon gesungen haben und von dem wir auch schon in der Schriftlesung gehört haben, nämlich von dieser großartigen Errettung, die wir als Christen haben, von diesem großartigen Retter, den wir als Christen anbeten. Das Thema der heutigen Predigt lautet das Geheimnis der Errettung. Das Geheimnis der Errettung. Und wir wollen uns dazu drei Verse aus dem ersten Petrusbrief anschauen, in Kapitel 1, und zwar die Verse 10 bis 12. Und ich tue das mit etwas Unbehagen, muss ich zugeben. Denn wenn ihr euch mal vorstellt, ihr bekommt einen Brief oder eine E-Mail und ihr pickt dann einfach drei Sätze raus in der Mitte irgendwo, da seht ihr schon die große Gefahr. Ja? Die Gefahr ist sehr groß, dass ihr die drei Sätze falsch versteht, weil der Schreiber, der Sender, nämlich davon ausgegangen ist, dass ihr von Anfang bis Ende lest. Und nicht einfach irgendwo drei Sätze rauspickt. Und die gleiche Gefahr haben wir auch heute Morgen, wenn wir drei Verse aus diesem Brief rauspicken. Aber uns fehlt leider die Zeit, heute Morgen den ganzen Brief zu lesen und zu studieren. Aber um zumindest zu wissen, was vor diesen drei Versen war, möchte ich von Anfang an lesen, also von 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1. Und dann werde ich die ersten neun Verse zusammenfassen und dann haben wir ein genaueres Studium von den Versen 10 bis 12 im Anschluss daran. Ich lese also 1. Petrus 1, Verse 1 bis 12. Ich lese nach der Luther-Übersetzung von 2017. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit. Und jetzt kommen die drei Verse unseres Predigttextes. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Ich möchte noch einmal beten, dass Gott uns hilft, den Text richtig zu verstehen. Lieber himmlischer Vater, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für dein unfehlbares Wort. Und wir danken dir, Herr, dass du auch heute noch durch dein Wort zu uns redest, auch heute Morgen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns rechtes Verstehen schenkst. Lenke du unsere Gedanken beim Hören auf dein Wort. Und Herr, helf du uns beim Ausleben deines Wortes in unserem Leben. Und Herr, bitte hilf mir, dein Wort in der rechten Weise weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen. Fangen wir an mit einer kurzen Zusammenfassung der Verse 1 bis 9, damit wir dann die drei Verse unseres Predigttextes auch richtig einordnen und im Kontext sehen. In Vers 1, da haben wir gelesen, dass der Apostel Petrus, der ja einer der engsten Vertrauten, der engsten Jünger von Jesus war, diesen Brief an die auserwählten Fremdlinge geschrieben hat. Und diese auserwählten Fremdlinge, die waren in 5 verschiedenen Gegenden in der heutigen Türkei. Und sie waren nicht etwa auserwählt, weil sie aus besonderen Familien stammten oder weil sie von irgendeinem Menschen auserwählt worden wären. Nein, wir haben gelesen in Vers 2, dass sie nach der Vorsehung Gottes auserwählt waren. Nach der Vorsehung Gottes. Allein basierend auf Gottes freier Entscheidung. Und Petrus erwähnt dann in dieser Grußformel am Anfang des Briefes auch, wodurch und wozu sie auserwählt waren. Wodurch wurden sie auserwählt? Durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Gott hat den Geist dieser Fremdlinge geheiligt. Das heißt abgesondert, sodass sie mit Gehorsam auf den Ruf Gottes in ihrem Leben reagiert hatten. Und wozu? Wozu waren sie auserwählt? Petrus schreibt, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Sie hatten Buße getan, sie hatten ihr ganzes Vertrauen darauf gesetzt, dass Jesus stellvertretend für sie gestorben war, dass sie bildlich gesprochen mit dem Blut Jesu besprengt worden waren. Das heißt, die Briefempfänger waren also Christen. Es waren Menschen, die Christen geworden waren. Und damit waren sie dann sogar im doppelten Sinne Fremdlinge. Zum einen, weil sie ihre ehemalige Heimat verlassen hatten. Sie waren zerstreut, haben wir gelesen im Vers 1. Aber zum anderen waren sie jetzt auch Fremdlinge, weil ihre eigentliche Heimat jetzt im Himmel ist. Ihr Lieben, ihr merkt schon, wie relevant der Text für uns ist, nicht wahr? Denn auch wir sind ja nur Fremdlinge hier auf Erden. Unsere eigentliche Heimat, auf die wir uns freuen, ist im Himmel beim Herrn. Aber nach diesen ersten beiden Versen, nach dieser Einleitung, verstehen wir jetzt, warum Petrus in den folgenden Versen, in den Versen 3 bis 9, in diesen, ja man möchte fast sagen, in diesen mitreißenden, in diesen lebendigen Lobpreis einstimmt. Ihr habt das gemerkt beim Lesen, es sprudelt förmlich aus seiner Feder. Ja, seht ihr das? Er lobt Gott für seine große Barmherzigkeit, die zu dieser Wiedergeburt, zu diesem neuen Leben der Gläubigen geführt hat. Und er lobt Gott für diese lebendige Hoffnung, die Gläubige haben durch die Auferstehung Jesu. Denn genauso wie Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch sie auferstehen. Und Petrus schreibt dann hier zu einem unverwelklichen Erbe, einem herrlichen ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. Und das ist nicht etwa eine vage Hoffnung, sondern das ist 100% sicher. Denn es ist ja nicht auf der Grundlage unserer Macht, unseres Könnens oder unseres Tuns, sondern auf der Grundlage von Gottes Macht, die diese Seligkeit, wie Luther das übersetzt hat, sicherstellt, hier in Vers 5. Petrus hat für Seligkeit damals natürlich einen anderen Begriff verwandt. Er hat den Begriff Soteria im Griechischen verwandt. Und der bedeutet so viel wie Errettung oder Heil. Ja, wir kennen diesen Begriff aus der Theologie, die Soteriologie, die Lehre vom Heil. Und es ist genau diese Seligkeit, diese Errettung, die wir bei unserer Bekehrung, als wir Christen wurden, persönlich empfangen haben und die dann am Ende aller Zeiten für alle sichtbar wird. Vers 5. Und Petrus schreibt dann, dass wir uns dann freuen werden, auch wenn wir im jetzigen Leben manchmal traurig sind und mancherlei Anfechtung erleben. Vers 6. Er schreibt, dass die jetzigen Leiden sogar dazu beitragen, dass sich unser Glaube als wertvoll, als beständig erweist, kostbarer als vergängliches Gold. Und er schreibt, dass es zu Lob und Ehre führen wird, wenn Jesus dann sichtbar wiederkommt. Hier in Vers 7. Und Petrus ermutigt dann seine Leser und damit natürlich auch uns heute, dass wir uns dann mit unaussprechlicher, mit unvorstellbarer Freude freuen werden. Denn dann werden wir unsere Errettung in vollkommener, in ungetrübter Weise wahrnehmen und erleben. Dann werden wir sehen, was wir jetzt glauben. Und danach kommt dann unser Predigtext, die Verse 10 bis 12. Und die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Denn in diesen drei Versen geht Petrus jetzt genauer auf diese Errettung ein. Jetzt geht er genauer auf diese Seligkeit ein, über die er vorher so begeistert geschrieben hat. Und wir werden sehen, es ist wirklich eine unglaubliche Errettung. Denn Petrus zeigt uns hier, dass schon die Propheten versucht haben, diese Errettung zu ergründen, zu erforschen. Und er zeigt, dass das die gleiche Errettung ist, die den Lesern seines Briefes zuvor von Predigern verkündigt wurde. Und dann zum Schluss zeigt er, dass sogar die Engel danach verlangen, diese Errettung zu schauen, zu beobachten. Also ihr merkt schon, die Gliederung der drei Verse ist ganz einfach. Und wir können den Abschnitt sogar in einem kurzen Satz zusammenfassen. Ist ja immer wunderbar, wenn man eine Predigt in einem Satz zusammenfassen kann. Ja, das hilft dann manchmal, dass man sich länger noch daran erinnert. Also für diejenigen, die mitschreiben, die Notizen machen, der eine Satz Zusammenfassung lautet: Das Geheimnis der Errettung, erstens, von Propheten erforscht. Von Propheten erforscht. Das sehen wir in den Versen 10 bis 12a. Zweitens, von Predigern gepredigt, Vers 12b. Und drittens, von Engeln begehrt zu schauen. Ich wiederhole nochmal. Das Geheimnis der Errettung, erstens, von Propheten erforscht, zweitens, von Predigern gepredigt und drittens, von Engeln begehrt zu schauen. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass wir in allem Leid, in allen Anfechtungen, in allen Problemen unseres Lebens wieder neu über diese Errettung staunen. Dass wir wieder neu über Gottes Erlösungswerk staunen und uns einfach weiter mit tiefer Vorfreude auch auf dieses ewige Ziel zubewegen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt: Das Geheimnis der Errettung von Propheten erforscht. Nun, was meint Petrus eigentlich genau mit dieser Seligkeit in Vers 10? Ja? Dieser Seligkeit, dieser Errettung. Und wir wissen aus Vers 12, dass diese Seligkeit, diese Errettung mit dem Evangelium zusammenhängt. Mit der frohen Botschaft von Jesus. Doch was genau ist eigentlich diese frohe Botschaft von Jesus und warum bezeichnen wir die eigentlich als frohe Botschaft? Es ist tatsächlich eine frohe Botschaft, weil Gott selber in Jesus auf diese Erde gekommen ist. Warum? Um uns zu erretten. Denn als Menschen von Natur aus und leider auch immer wieder ganz bewusst wenden wir uns gegen Gott, gegen seine Gebote. Manchmal ignorieren wir ihn sogar in unserem Leben. Wir sind mit allem Möglichen beschäftigt. Und er spielt kaum eine Rolle in unserem Leben. Und das ist Rebellion, weil er ist unser Schöpfer und damit auch rechtmäßig unser Eigentümer. Aber von Natur aus rebellieren wir gegen diesen heiligen Gott. Aber, und das ist die frohe Botschaft, Gott hat uns in dieser Misere, in dieser Tragik nicht alleine gelassen, sondern ist auf diese Erde gekommen, in Jesus, um uns zu erretten. Denn Jesus hat tatsächlich das Leben geführt, was wir hätten leben sollen. Und er hat den Tod auf sich genommen, den wir rechtmäßig verdient hätten. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und damit wird es dann zu einer frohen Botschaft für uns, wenn wir umkehren von unserem Leben und unserem Fokus auf uns selbst hin zu ihm, im Fokus auf Jesus, Buße tun und im Vertrauen, dass er den Weg frei gemacht hat, zu diesem heiligen Gott uns ihm zuwenden. Und damit werden wir noch nicht zu sündlosen Wesen, wie wir wahrscheinlich alle bestätigen können, aber wir werden zu Kindern Gottes. Sein Geist erfüllt uns. Und wir haben dieses Verlangen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wir unterwerfen uns gerne seiner guten Herrschaft in unserem Leben. Aber wir haben in diesen Versen auch gesehen, dass diese Errettung, diese Seligkeit in einem umfassenderen Sinn, in einem größeren Sinn, nicht nur unsere Bekehrung, nicht nur unsere Erlösung betrifft, sondern auch die Zukunft, die Ewigkeit, in der alle erretteten Sünder, alle Gläubigen zusammen mit Jesus die neue Erde und ja, die neue Schöpfung erleben werden. Das ist die lebendige Hoffnung, von der Petrus ein paar Verse vorher gesprochen hat. Das heißt, Petrus meint mit dieser Seligkeit zum einen die Errettung, die wir erleben, wenn wir Buße tun und unser Vertrauen in Jesus setzen, zum anderen aber auch dann in vollster Herrlichkeit, in vollster Schönheit erleben werden, wenn Jesus wiederkommt und wir die Ewigkeit gemeinsam mit ihm verbringen. Petrus schreibt dann hier weiter, dass die Propheten, die von der Gnade Gottes geweissagt haben, nach dieser Rettung gesucht haben, geforscht haben. Sie haben wahrscheinlich in den bereits existierenden Schriften geforscht, wahrscheinlich aber auch mit ihren Kollegen, mit den anderen Propheten gesprochen. Und in Vers 11 fährt Petrus dann fort und gibt uns mehr Einzelheiten darüber, was genau die Propheten untersucht haben. In Vers 11, da schreibt er, sie haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war. Und da diese Propheten wussten, dass sie nicht über ihre eigene Zeit prophezeit haben, ja, das sehen wir hier in Vers 12, da können wir leicht nachvollziehen, dass ihre Forschung, ihre Untersuchung von einer großen Frage angetrieben war, nämlich die Frage nach dem Wann. Wann wird das geschehen? Wann wird der Christus kommen? Wann wird er leiden? Und wann wird die Herrlichkeit danach, wie Petrus schreibt, also die Auferstehung, die Himmelfahrt, das zur Rechten Gottes sitzen, wann wird das alles geschehen? Ihre Arbeit, könnte man sagen, ähnelt so ein bisschen der Arbeit von Kriminalisten oder sagt man Kriminologen. Ist auch egal. Also der Arbeit von der Kriminalpolizei. Manchmal bekommen die ja Informationen, die auf ein Verbrechen hindeuten und dann fangen sie an zu forschen. dann fangen sie an, Informationen zusammen mit Leuten zu reden, von denen sie Informationen bekommen haben, mit ihren Informanten. Warum? Natürlich, um dieses Verbrechen zu verhindern. In ähnlicher Weise haben die Propheten geforscht und untersucht. Natürlich nicht, um ein Verbrechen zu verhindern, sondern um festzustellen, wann wird das passieren? Wann wird der Retter kommen? Wann wird Christus kommen? Sie wollten mehr über diesen erstaunlichen Heilsplan Gottes erfahren. Und es ist offensichtlich nicht der Hauptpunkt des Textes. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wie genau untersuchen wir? Wie genau forschen wir, wenn wir die Texte lesen, wenn wir Gottes Wort lesen? Untersuchen wir oder überfliegen wir und verpassen dabei die Schätze, die Gott in seinem Wort für uns bereithält? Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, besonders darauf zu achten, wie die Schreiber des Neuen Testaments, die Propheten aus dem Alten Testament interpretiert haben und zitiert haben. Wie sie da bereits Hinweise auf das Leiden und die Folgen der Herrlichkeit des Christus gesehen haben. Und wir haben es heute relativ einfach, denn wir haben Fußnoten, wir haben sogar Internet. Das macht ja vieles wesentlich leichter. Aber es ist wirklich gut investierte Zeit, wenn ihr das Alte Testament lest. Warum? Weil es vermehrt unser Staunen in unsere Errettung. Denn es ist tatsächlich eine unglaubliche Errettung, die nicht einfach eine Reaktion auf eine bestimmte Situation war, sondern von Gott von Ewigkeit her geplant war. Das führt uns dann wirklich in die Anbetung und erfüllt unsere Herzen mit tiefer Dankbarkeit. Aber das ist nur eine Anwendung am Rande. Denn am Anfang von Vers 12 gibt uns Petrus ja jetzt den Grund, warum diese Dinge den Propheten offenbart wurden. Er schreibt hier am Anfang von Vers 12, ihnen, also den Propheten, ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten. Nicht sich selbst, sondern euch. Das ist doch unglaublich, nicht wahr? Das heißt, dass Gott bereits die Christen im Sinn hatte, als er durch seinen Geist das Forschen, das Reden und das Schreiben der Propheten im Alten Testament geleitet hat. Und die Leser von Petrus' Brief, und wie gesagt, das sind dann nicht nur die damaligen Empfänger seiner Papyrusrolle, sondern auch wir heute Morgen hier in Farmsen. Ist das nicht unfassbar? Gott hatte uns bereits im Sinn. Er hatte dich bereits im Sinn. Er hatte mich bereits im Sinn, als er die Propheten vor Hunderten von Jahren inspirierte. Aber das ist unser allmächtiger Gott. Nun, Petrus erwähnt, dass uns diese Prophezeiungen dienen. Aber wie genau dienen uns diese Prophezeiungen heute? Und das ist unser zweiter Punkt. Ein sehr kurzer, aber wichtiger Punkt. Das Geheimnis der Errettung von Predigern gepredigt. In der Mitte von Vers 12. Das Geheimnis der Errettung von Predigern gepredigt. Also, die Frage ist, wie genau dienen uns diese Prophezeiungen heute? Und wir finden die Antwort hier in Vers 12. Ich lese nochmal von Anfang Vers 12 vor. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben. Also was die Propheten vorausgesagt hatten, wird jetzt von denen gepredigt, die das Evangelium predigen. Warum? Weil die Propheten prophezeit hatten? Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, die Prediger zu Petrus Zeiten, die predigten, weil die Leiden Christi jetzt tatsächlich stattgefunden hatten. Es ist passiert, es ist eingetroffen. Die Herrlichkeit danach, wie Petrus schreibt, die hat begonnen. Und der Geist, der die Evangeliumsprediger, so will ich sie mal bezeichnen, inspiriert hat, das ist derselbe Geist, der bereits durch die Propheten der Vorzeit gesprochen hat. Der einzige Unterschied ist tatsächlich nur die zeitliche Perspektive. Ja. Für die Propheten der Vorzeit war es in der Zukunft, als sie prophezeit haben. Und jetzt für die Evangeliumsprediger ist es in der Vergangenheit. Das ist der einzige Unterschied. Aber es ist der gleiche Gott, der gleiche Heilige Geist, der sie leitet. Und es ist die gleiche Botschaft, die Botschaft von dieser unglaublichen Errettung. Also, die Prophezeiungen dienen uns. Warum? Weil wir die Erfüllung dieser Prophezeiungen im Neuen Testament sehen. Wir sehen zum Beispiel, wir haben vorhin ja eine gehört, ja, Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht. Genau das hat sich in Jesus erfüllt. Da sehen wir die Erfüllung. Oder ganz am Anfang der Bibel, wo Gott selber prophezeit in 1. Mose 3, Vers 15, dass Satan der Schlange einmal der Kopf zertreten wird. Genau das ist passiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist und er Satan besiegt hat. Und so gibt es viele, viele Prophezeiungen, die wir sehen, wie sie sich in Jesus erfüllt haben. Gott hat den Plan ausgeführt, den er schon lange vorher geplant hatte. Und ich habe mich gefragt, was muss das für die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes, für die ursprünglichen Empfänger, was muss das für die bedeutet haben? Was müssen sie gefühlt haben, als sie im Alltag diese Trauer in mancherlei Anfechtungen erlebt haben, wie Petrus in Vers 6 schreibt? Und ich denke, sie müssen zutiefst ermutigt worden sein. Sie müssen ermutigt worden sein, als sie sahen, dass Gott sich bereits um sie kümmerte, als er durch die Propheten der Vorzeit sprach. Sie müssen ermutigt worden sein, als sie erkannten, dass diese Errettung Gottes großer Plan war. Sie müssen unglaublich ermutigt worden sein, als sie erkannten, dass diese Errettung so viel größer ist als all der Kummer und all die Prüfungen, durch die sie durchgingen. Diese Errettung ist der Kern ihrer Hoffnung. Diese Hoffnung, gemeinsam mit Jesus, gemeinsam mit ihrem Retter die Ewigkeit zu verbringen. Liebe Geschwister, das darf auch uns ermutigen heute. Was auch immer deine Umstände im Moment sein mögen, was auch immer deine Anfechtungen sind, durch die du in diesen Tagen durchlebst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch wirklich harte Anfechtungen erleben. Gott hat deine Errettung geplant. Er hat sie ausgeführt. Und er wird sie zu seiner Zeit vollenden. Aber Petrus hört hier nicht auf an dieser Stelle, sondern er fügt noch eine ganz scheinbar kurze und unwichtige Ergänzung an. Ja, es sieht fast wie so ein winziges Anhängsel aus. Aber dieses winzige Anhängsel, das ist genau unser dritter Punkt. Das Geheimnis der Errettung von Engeln begehrt zu schauen. Ja, hier ganz am Ende. Was auch die Engel begehren zu schauen. Nun, was sind eigentlich Engel? In unserem westlichen Kulturkreis ist ja das Bewusstsein über die unsichtbare Welt mehr oder weniger abhanden gekommen. Meine Frau und ich haben ja 24 Jahre im Nahen Osten gelebt und da war das noch deutlich anders. Da war dieses Bewusstsein wesentlich stärker präsent. Also was sind nun Engel? Sind Engel diese niedlichen, kindlich aussehenden Wesen, die mit einer Harfe auf einer Wolke sitzen? Oder noch schlimmer, die an Weihnachtsbäumen hängen? Nun, die Bibel beschreibt uns tatsächlich Engel ganz anders, ganz anders. In der Bibel sehen wir, dass Engel geschaffene Geistwesen sind. Sie haben manchmal einen Körper, meistens aber nicht. Wir sehen, dass es gute und böse Engel gibt. Wir sehen, dass Engel, dass diese Geistwesen Intelligenz haben, dass sie Emotionen haben, dass sie einen Willen haben. Und wie gesagt, zu manchen